Jetzt muss ich Hochdeutsch umschalten, aber eine Woche vor Weihnachten war es letzten Sonntag, als ich gesagt habe, wo ist der Baum? Da ist er. Ja. Sehr schön. Jetzt könnten wir ihn dann noch, also die Kerzen darauf könnten wir noch anzünden. Nein, das geht nicht. Das sind elektrische Kerzen. Ist vermutlich auch weise so. Sehr, sehr schön, aber so kommt wirklich ein Stück weit intensiver Adventstimmung auf. Ich persönlich brauche das dringend, solche äußere Zeichen. Freue mich immer darauf, mich daran zu erinnern, dass wir bald Jesu Geburtstag feiern. Wir sind in einer Reihe, das ist schon eingeblendet. Wir sind in einer Reihe von Basics. Und ich habe heute den Titel gewählt, Himmelsgespräche. Wir hatten am ersten Sonntag zu den Basics das Thema, wie kannst du sicher sein, dass du wirklich Christ bist und in den Himmel kommst. Das zweite war das Wort Gottes, du kannst sicher sein, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Und heute sind wir bei den Himmelsgesprächen und da geht es ums Beten. Beten ist für uns Christen so lebensnotwendig wie das Kennen der Bibel oder auch die Gemeinschaft mit anderen Christen, das wissen wir. Und die Frage ist, wie können wir eigentlich beten? Das ist, glaube ich, ein Thema, wo, wenn ich das googeln würde, wie viele Bücher zum Thema Gebet oder Beten da hervorkäme, ich glaube, ich könnte das gar nicht fertig zählen. Gott sei Dank summiert dann Google das und sagt, ich habe 148 Millionen Einträge zum Beten gefunden. Also es ist unfassbar. Deshalb ist es auch enorm schwierig, eigentlich in knapp 30 Minuten etwas dazu zu sagen, das möglichst umfassend und abschließend ist. Gott sei Dank muss ich das nicht schaffen. Ich habe da ein paar Sachen mir herausgepickt, die mir wichtig sind. Das Gespräch mit Gott, das ist ja etwas, das wir exklusiv haben. Wir haben exklusiven Zugang zum Himmel. Absolut sensationell. Wir beten nicht mit der Ungewissheit, ob uns Gott hört oder er hört. Wir beten nicht mit der Ungewissheit, ob wir da ankommen oder durchkommen oder ob wir da Gunst haben. Danke, Annette, für dein Bild, das du weitergegeben hast. Das passt da super hinein. Wir wissen es. Wir haben Zugang, wir haben Gunst, wir haben Gnade gefunden. Wir dürfen ins Vaterhaus kommen. Das ist uns garantiert. Nur so zur Erinnerung. Warum haben wir einen solch exklusiven Zugang? Epheser 2,18 sagt uns, durch ihn, das heißt durch Jesus Christus, haben wir beide, Juden und Nichtjuden, das bedeutet alle Menschen, die an ihn glauben, haben Zugang in dem einen Geist zum Vater. Wir haben jederzeit und überall vollen Zugang zum Vater im Himmel. Weil unser Glaube an Jesus der Schlüssel ist, die Zugangsberechtigung, der PIN-Code, um das ganze Konto zu öffnen. Jesus hat uns nicht nur den Himmel aufgeschlossen, was schon sensationell, grundsätzlich sensationell ist, sondern er hat uns auch noch in seinem Leben, Sterben und Auferstehen, hat er uns auch noch jeden Segen aufgeschlossen, den es überhaupt im Himmel zu holen gibt. Wir haben so tolle Grundlagen, die wir gerne beim Thema Gebet dazuziehen. Da gibt es so ein bekanntes Gebet und ich lade euch gleich mal ein, aufzustehen. Lasst uns dieses bekannte Gebetsmuster doch zusammen beten. Mal schauen, wer es noch kann. Seid ihr bereit? Also es fängt mit uns an. Machen wir es Hochdeutsch, dann geht es einfacher. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wow, ein Sechser, voll der Sechser abgeholt. Könnt ihr absitzen? Hat sich total eingebürgert, dieses Gebet als Vater unser. Und offensichtlich habt ihr das alle gelernt. Warum auch immer. Der letzte Satz, der steht nicht in jeder Handschrift. In einigen Handschriften steht, dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit haben. Aber es hat sich so eingebürgert, dass wir das Vater unser so durchbeten. Nur wie hat sich Jesus das gedacht? Ist das das einzig wahre Gebet? Definitiv nicht, denn Jesus hat selber andere Dinge gebetet. Er hat zum Beispiel gesagt, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, aber um deren Willen, die hier um mich stehen, sage ich, Lazarus, komm heraus. Also das ist nicht als einzig wahres Gebet gedacht, es ist nicht als Formel gedacht, sondern es war eine Grundlage, die ein Verständnis vom Gebet vermitteln soll. Damals, wie auch heute noch, gingen die Leute, besonders religiöse Leute, gingen davon aus, dass das Gebet eine bestimmte Form haben muss, eine bestimmte Zeit haben muss, eine bestimmte Körperhaltung dabei eingenommen werden muss. Früher gab es gar kein anderes anständiges Gebet als eines auf den Knien. Dass in einer bestimmten Art und Weise gebetet werden soll, also zum Beispiel andächtig, damit das Gebet dann eine bestimmte Wirkung erzielt. Davon waren viele Menschen, sind auch heute noch etliche davon überzeugt. Und Jesus hat eigentlich diesen Rahmen total gesprengt, weil diese Sicht auf das Gebet und auch auf die Größe Gottes zur Zeit von Jesus hat eine gewaltige Distanz zwischen Gott und den Menschen geschaffen. Ich muss das und das und das erfüllen. Ich muss es so und so und so machen. Ich sollte es selbst und jenes noch darin haben, sonst ist mein Gebet nicht gut genug. Das schafft Distanz zwischen Gott und den Menschen. Diese muss und sollte. Aber dieses Gebet beginnt mit unser. Ja. Vater. Und Jesus nannte das Wort dazu Abba. Papa. Mit zwei Worten hat Jesus eigentlich jede damalige festgefahrene Religiosität bodiget. Runtergefräst oder hat die Menschen hochgehoben in einer ganz anderen Stellung. Unser Vater. Das simple Wort Vater zeigt so viele Dinge an, die absolut wesentlich sind für jedes weitere Wort, für jedes weitere Gebet. Unser Vater zeigt den Charakter Gottes, seine Position und seine Haltung und seine Gefühle auf und es zeigt mir meine Position. Ich bete nicht als fremder Bittsteller, der sich erst zum Thron hinarbeiten, durchroppen muss, sondern ich bete als sein Kind. Boah. Und mein Vater ist im Idealfall eine Person, die mich liebt und die mir Sicherheit gibt. Im Idealfall ist ein Vater eine Person, die mich wirklich gut kennt und genau weiß, wie ich ticke, was für Bedürfnisse ich habe und der mich fördert und der mich schützt und im richtigen Moment auch freisetzt und im richtigen Moment zurückbindet, um mich zu bewahren. Da könnten wir jetzt stundenlang drin verweilen. Vater, unser Vater. Diese Anrede ist einmalig. Und die sollten wir wirklich als Grundlage für unsere Gespräche mit dem Himmel haben. Mehrfach wird das dann weiter von Jesus benutzt in der Bibel. Er sagt das nochmals. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du alleine bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Oder Matthäus 6, 32, warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Also dort geht es um die Sorge, um das Essen und Trinken. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Oder Lukas 11, wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Die wichtigste Grundlage für unser Gebetsleben ist es zu wissen, ich komme im Gebet nicht zu einem Polizisten oder Lehrmeister ins Gespräch, sondern zu meinem Vater. Im Himmel. Das ist das Allerwichtigste. So, Predigt fertig. Ciao zusammen. Am liebsten würde ich sagen, lasst uns still sein und einfach nur darüber staunen und das genießen. Lasst uns unsere Angst ablegen vor dem Gebet, lasst uns unsere Angst ablegen vor dem Vater, lasst uns unsere Angst ablegen davor, dass er uns nicht ernst nehmen könnte. Es steckt im Wort Vater drin. Natürlich, im Vater unser finden wir noch Anbetung Gottes, wir finden Lobpreis, wir finden Dank, jedes Gebet auf das enthalten. Wir finden die Bitte um Vergebung für unsere eigenen Sünden, um die Versorgung, Bewahrung und wir vergeben auch den anderen. Jetzt kann man das wirklich zu einem Gesetz machen, das muss in jedem Gebet drin sein. Aber das hat Jesus niemals damit gemeint. Denn der Raum für das persönliche Gespräch mit dem Vater ist so individuell und er ist unbegrenzbar zu gestalten, so wie es auf deinem Herzen ist, wie du eben zu deinem Vater kommen würdest, wie du dich hinsetzen würdest, wie du mit ihm reden würdest, was dir auf dem Herzen ist und was du siehst, was der Vater auf dem Herzen hat, das soll das Gespräch erfüllen. Ich bete während dem Gehen, während dem Einkaufen, also keine Angst, ich bete nicht die ganze Zeit. Also da gibt es schon auch Momente, wo typisch Mann gar nichts in meinem Hirn geschieht. Wenn meine Frau mit mir einkaufen geht, dann gibt es so Momente, da schiebe ich einfach den Wagen. Dann habe ich den Tunnelblick. Und wenn sie mich dann was fragt, bin froh, wenn ich aus dem Laden rauskomme. Lebig. So viele Leute. Das ist einfach nur. Ja, bei mir geht es meistens doch noch etwas lebendiger zu. Ich nerve mich über den Wagen, der Schlagseite hat, über das Teil, das da unten die ganze Zeit wackelt, das nervt grausam. Und beim Einkaufen kommt mir immer in den Sinn, wo ich eigentlich besser sein sollte und was ich eher tun sollte, als hier den Wagen schieben. Das ist furchtbar, Einkaufen, das ist ein anderes Thema. Aber ich bete während dem Einkaufen, während dem Autofahren, beim Warten, beim Arzt, beim Abwaschen und auch wenn ich mir extra Zeit nehme. Und das sind Gebete, die in meinem Herzen stattfinden. Sie ergeben sich durch den langen Weg, den ich mit Gott schon unterwegs bin. Und da mischt sich auch immer wieder alles wild durcheinander. Beim Einkaufen bete ich gerne, danke Vater, dass wir Geld haben. Dass wir das bezahlen können. Und manchmal bete ich auch, Herr, hilf, dass wir das bezahlen können. Und dann beim Joggen bete ich sehr gerne, wirklich, regelmäßig, kommt mir einfach in den Sinn, weil ich das Joggen genieße. Ich laufe und danke Vater, dass ich Beine habe, die laufen können, ein Herz, das pumpt. Als ich noch mit Hans-Uli Guier rennen war, laufen war, also Joggen kann man dem ja nicht sagen. Hans-Uli Guyer, das muss ich für die erklären, die ihn nicht kennen, der hatte einen Affenzahn drauf. Ich lief einmal mit ihm um den Greifensee herum, da sagte ich schon in Mauer, sagte ich schon, Hans-Uli, du musst langsamer machen. Es geht nicht. Du bist viel zu schnell. Und der, ja, ja. In Riedikon sagte ich, Hans-Uli, es geht mir ganz schlecht, ich kann bald nicht mehr. Ja, ja. Und als wir dann das kurze Stück zwischen Riedikon und Niederusterdorf, dort gibt es ein kurzes Stück, wo es dann um die Kurve um den Seespitz herum geht. Dort musste ich dann erbrechen. Und da sagte er dann tatsächlich, oh, da geht's nicht gut. Hä? In so Momenten bete ich, Herr, lass mich überleben. Normalerweise danke ich wirklich Gott für alles, was da Blut pumpt und atmet, wenn ich so am Joggen bin. Genieße das einfach. Und dann bete ich auch nach gewissen Telefonen. Vater, ich habe mich so geärgert über dieses Telefon. Also nicht über das Telefon, sondern über die Person hinter dem Telefon oder auch über mich selbst. Gib mir neue Himmelsgedanken. Bete manchmal auch, das, was ich gerade gehört habe, hat mich so verletzt. Vater, ich lege das ab bei dir. Ich möchte andere Worte von dir hören, sonst bin ich den ganzen Tag down. So läuft das einfach. Manchmal vergesse ich es auch und hebe alles noch für die Nacht auf. Manchmal bete ich auch einfach segnend, sehe jemanden und irgendetwas berührt mich an dieser Person, das mir auffällt. Und dann höre ich kurz auf den Heiligen Geist und segne sie in eine Richtung, wie es in mein Herz kommt. Und manchmal bete ich kämpfend, manchmal bete ich total erschöpft. Meine erschöpften Gebete sind in der letzten Zeit sehr viele gewesen. Die beginnen meistens mit, Vater, du weißt. Und manchmal bete ich Verheißungen durch, weil ich es für mich brauche, weil ich mich ausrichten muss, weil ich merke, ich habe vielleicht Stuhl 1 verlassen, meine Identität verloren. Und dann bete ich durch, danke, dass du mich zum Sohn gemacht hast. Das mache ich manchmal auch laut oder leise, je nachdem, wer da noch in der Gegend ist. Manchmal bete ich auch nur einen Lobpreis-Song durch. Es gibt so geniale Worship-Lieder, die sind so tief. Und wir rasen so gerne durch das Lied zum nächsten. Dabei kannst du in einem solchen Lied so tief mit dem Vater durch den Text durchsprechen. Es ist so genial. Manchmal bete ich auch in einem Lobpreislied, ich nehme das in Anspruch, was ich singe. Deine Gnade, deine Weisheit, ich ziehe es runter vom Himmel. Ich empfange es mitten im Lied. Manchmal bete ich wie gestern eine einzige geistliche Wahrheit durch. Das war wirklich speziell. Ich kenne diese Wahrheit seit langer Zeit, aber ich lag da in der Badewanne und hatte ein Buch vor mir und den ganzen Duft, vielleicht hat das mit dazu bewirkt, den ganzen Duft des Badesalzes, Eukalyptus. Was war das? Eukalyptus? Himmlischer Klang? Ja, man muss schon auf den Heiligen Geist hören. Manchmal stimmt schon, manchmal gibt es da Klänge und Dinge, die der Himmel gerade tut. Ja. Eukalyptus. Okay. Es war menschlich. Saß da, auch Badeschaum hatte, ich hatte Angst um mein Buch. Der Schaum war so hoch. War alles nass. Und es war nur eine einzige Sache, die mich gepackt hat, in dem schönen, kuschelig, heißen Badewannenwasser. Gott lebt in mir. Dann war es fertig, das Buch, dort musste ich aufhören. 20 Minuten lang habe ich einfach nur das, so in mich hineingelassen, mich durchdringen lassen, Gott lebt in mir. Ich bin mit Jesus verbunden, ich staunte darüber, und staunte über die Rechte, die ich damit erhalten habe. Was ich ganz besonders genieße im Gebet ist meine, das mache ich gerne, meine reservierte Gebetszeit im Soaking. Da hole ich mir Musik, die ich zusammengestellt habe dafür. Ich hole mir mein Kissen und ich lege mich auf meine Soaking Couch. Ich lege mir meine Bibel auf meinen Clubtisch daneben. Vielleicht zünde ich sogar noch eine Duftkerze an. Kannst du machen, wie du willst. Dann lege ich mich hin und dann lade ich den Heiligen Geist ein, mich völlig zu erfüllen, dass er sich auf mich legt und mich in die Gegenwart des Himmels holt. Und manchmal gehe ich einen Weg, manchmal erlebe ich da Dinge, dass ich sogar auf dem Rücken von Jesus fliegen darf. Das ist meine spezielle Gebetszeit, die ich da genieße. Dann lasse ich mich wirklich einweichen und einlegen in die Gegenwart Gottes. Sauge alles auf, was der Vater mir zu sagen und zu zeigen hat. Und da bete ich manchmal selbst nur im Herzen. Und das sind dann Gespräche mit dem Vater und dem Sohn, die durch das entstehen, was ich in dieser Zeit sehe und höre. Manchmal kommt mir auch eine Bibelstelle in den Sinn. Und dann bete ich die durch. Und manchmal merke ich auch in solchen Zeiten, dass ich fast gar nichts fühle, weil der Frust mich ganz eingenommen hat. Irgendein Frust. Und dann komme ich auch zum Vater und sage, ich brauche Zeit auf deinen Armen. Es gibt so viele Möglichkeiten zu beten, Himmelsgespräche zu gestalten. Definitiv, fast alles braucht deine volle Aufmerksamkeit. Beten ist schwierig nebenbei, es geht in gewissen Dingen. Wenn es aber intensiver und tiefer gehen soll und intimer werden soll, dann braucht es Zeit. Warum sollen wir dann eigentlich beten? Ich habe, glaube ich, jetzt schon einiges aufgezählt, aber es ist alles von mir heraus, aus meinem Erleben. Natürlich brauchen wir Gebet, weil wir Beziehung pflegen. Weil wir Austausch brauchen mit unserem Vater im Himmel. Weil wir die Gemeinschaft einfach nötig haben, den Aufbau nötig haben unserer Seele. Das ist absolut wesentlich, dass wir auch in unser Herz schauen lassen und mit dem Vater darüber sprechen, was uns bewegt, was uns belastet. Wonach ich mich sehne oder dem Vater zuhören soll, was er dazu zu sagen hat. All das gehört dazu. Ich muss nur ehrlich sagen, ich habe manchmal die Angst, das stelle ich bei mir selber fest, dass es sich nur um mich dreht. Ich. In den Zeiten der Not und des Frustes ist das ganz gigantisch. Und ich glaube, ein Stück weit ist es auch ganz normal dort und das ist auch okay. Aber ich glaube schon, wir müssen ein Stück weit auch den Blick darauf richten, dass Gebet die Welt verändern kann und soll. Das steckt im Vater unser drin. Ich weiß nicht, ob noch irgendjemand den John Knox kennt. Das war ein englischer Geistlicher im 16. Jahrhundert, ein Schüler von Calvin, der gebetet hat, Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Das war ein Mann, der gesehen hat, wie sein Land, sein Heimatland unterwegs ist, wie viel Verbrechen geschehen, wie viele Menschen verloren gehen und so weiter. Und das hat ein Gebet geformt, das in die Geschichte eingegangen ist. Denn in England kam eine Erweckung zustande. Das heißt, Menschenmassen fanden zu Gott. 200 Jahre später betete John Wesley, der Vater der methodistischen Erweckung. Da haben wir vielleicht seinen Namen schon viel eher im Hinterkopf. Er sagte, oh, dass Gott mir die Dinge geben würde, nach denen ich mich sehne, dass ich ein Volk sehen möge, das ganz Gott hingegeben lebt, der Welt gekreuzigt. Und wisst ihr, solche Gebete, wenn wir die doch einmal in Zahlen nehmen, ausnahmsweise machen wir mal ein paar Zahlen dazu, weil die Methodisten haben etwas gut gemacht, sehr, sehr gut. Die haben nämlich Buch geführt. Die haben Buch geführt über ihre Versammlungen. Wer kam jede Woche in unsere Versammlung? Wie viele haben sich zu Jesus bekehrt? Wie viele wurden gerettet? Wie viele fielen zurück ins alte Leben, haben die alles aufgeschrieben. Und daher kann man sagen, in 120 Jahren kamen 800.000 Menschen zu Jesus durch dieses eine Gebet, das die Welt in England verändert hat. Und die Folgen solcher Gebete sind so gravierend, dass im Zuge von solchen Gebetserhörungen dann Gefängnisse leergefegt waren. Weil die Verbrechen praktisch aufgehört haben, das ist kein Quatsch. Ein Zeitzeuge, James Stewart, also nicht der Schauspieler, der in den 30ern und 40ern und 50ern gespielt hat, James Stewart, ein Zeitzeuge der Erweckung in Wales, sagte, langjährige Schulden wurden bezahlt, gestohlene Güter retourniert, Trinkkavernen, also Restaurants, Saufbeizen, verlassen. Flüche hörte man keine mehr, sodass man sagte, dass deswegen in den Minen die Pferde die Sprache der Kohlenarbeiter nicht mehr verstanden. Die hatten die Pferde angetrieben mit Fluchkommandos. Und als die nicht mehr geflucht haben, wussten die Pferde nicht mehr, was tun. Weitere Zeitzeugen sagen bei der Erweckung in Wales, die war zwischen 1904 und 1906, es wurden aus Spielenaturen und Trinkern fürsorgliche Ehemänner und Väter, aus Taugenichtsen disziplinierte Arbeiter und aus schüchternen Frauen mutige Zeuginnen für Jesus, die mit göttlicher Autorität den Menschen den Weg wiesen. David Matthews, ein anderer Augenzeuge dieser Erweckung, sagte, Schwächlinge wurden zu Giganten. Colin Peckham schrieb zur Zeit der Erweckung auf den Hebriden, ist eine Insel vor Schottland. Ein Geist der Liebe durchwehte alles. Die Einheit untereinander war unbeschreiblich. Man muss es erlebt haben, um es zu glauben. Die ganze Atmosphäre war von einer tiefen Freude geprägt. Und Evan Roberts, ein Mann der Wunder und Zeichen, sagte, er betonte die Tatsache, dass die gläubig gewordenen sich als große Familie empfanden. Es gibt, sagte er, es gibt keine Spaltungen mehr. Wir haben lange genug einander bekämpft. Von nun an haben wir mehr Zeit, den Teufel zu bekämpfen. Wir sollen beten, weil wir einen Auftrag haben. Und in solchen Gebeten kam dieser Auftrag vom Himmel zur Erde. Als diese Gebete erhört wurden, kam das, was sich Gott wünscht für die Menschen, auf die Welt. Gott wünscht sich leere Gefängnisse. Er wünscht sich, dass die Menschen einander nicht mehr bescheißen und dass die Menschen wahrhaftig sind und dass Einheit in seiner Kirche besteht. Das wünscht sich unser Gott. Er wünscht sich, dass Menschen Jesus finden und in Scharen gerettet werden. Das ist sein tagtäglicher Wunsch und seine Sehnsucht. Da gibt es keinen Unterbruch in dieser Sehnsucht. Und wenn Jesus in seinem Gebet sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann ist das der Wunsch des Vaters. Denn Jesus sprach, tat und ging nur dorthin, was der Vater wollte, dass er spricht, tut und wohin er geht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das, was im Himmel Usus ist, soll auf die Erde runterkommen. Wir haben den Auftrag, darum zu beten, dass das, was im Himmel ist, auch auf die Erde kommen soll. Die Welt braucht das Reich Gottes. Schaut sie euch an. 5 Minuten gelügen und wir wissen, Jesus, Hilfe. Und darum sollen wir beten. Aber wir beten auch, weil Gebete uns verändern und sie unsere Situation verändern können. Im Gebet können wir sorgenlos werden. Es ist großartig, zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich fühle mich bedrückt und ich fühle mich schuldig. Und ich habe Angst und ich habe Sorgen und ich lege das bei dir ab. Das ist einfach genial, wie Gott helfen kann und trösten kann und freisetzen kann in solchen Momenten. Im Gebet besteht die Möglichkeit auch, jetzt gehe ich da wieder eine Ebene weiter. ich glaube, das liegt schon ein wenig daran, dass ich eine tiefe Sehnsucht danach habe, dass ich in einem Basics in einer Basics-Predigt wieder auf das Übernatürliche hinkomme. Ich habe eine große Sehnsucht danach, dass dieser Himmel auf die Erde kommt. Und selbst in der Weihnachtsgeschichte sehen wir etwas von diesem Übernatürlichen, das in Gebeten drinsteckt und das möglich ist, dass wir es freisetzen. In Lukas 1, Gebet verändert mich, habe ich gesagt, wir sollen beten, weil wir einen Auftrag haben, habe ich auch gesagt, schön, gehen wir weiter. In Lukas 1 steht Folgendes, 10 bis 13. Und die ganze Menge des Volkes, das war am Tag des Hohepriesters, als die Juden vor Gott standen und um Vergebung auch für ihre Sünden durch den Hohepriester gebetet wurde. Die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Zacharias, ihm erschien ein Engel des Herrn und stand zu Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Ich weiß, wenn wir Ustermer oder Einzugsgebiet Uster, auch hier vom Volk Zwiel oder woher ihr auch immer kommt, wenn wir bei der Arbeit sind oder wenn wir am Kochen sind oder was weiß ich, dann sind solche Momente ganz weit weg von uns. Und doch sind sie möglich. Es geht da nicht darum, dass der Hohepriester einen besonderen Dienst tat an diesem Tag. Nicht das löste aus, dass ein Engel ihm erschien, sondern weil sich der Vater gesagt hatte, und heute will ich den Schoß seiner Frau öffnen, will ihm diese Verheißung geben, ich will ein Wunder tun an seinem Leben, denn die Zeit ist erfüllt, dass ich den Erlöser sende. Ich weiß, man ist weit entfernt davon, in den meisten Momenten des Lebens. Und doch liegt das die Möglichkeit liegt in euren Gebeten, dass in einem Gebet ein Wunder geschieht, ein Engel kommt, eine Verheißung vom Himmel herkommt für dein Leben und du einfach nur dastehst und dich fürchtest. Das liegt in der Möglichkeit des Gebets. Und es liegt auch in der Möglichkeit des Gebets, dass Tote auferweckt werden können. Ja, jetzt wird es noch schwieriger, das ist ja noch weiter weg, oder? Doch es liegt im Bereich des Möglichen, dass ein Gebet einen Toten auferweckt. In Apostelgeschichte 49 steht, Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Wenn wir jetzt mal ausblenden, dass das der Petrus war, der Apostel war und was weiß ich, wir für Vorurteile gegenüber dieser Situation haben, dann fokussieren wir uns nur auf ein Wort. Petrus betete. Es liegt im Bereich des Möglichen, dass durch dein Gebet ein Toter auferweckt werden kann. Und es gibt das heute noch. Es gibt es noch. Jakobus 5 gibt es ein weiteres, das ist ein bekanntes Wort, ein Wort, mit dem wir viel leichter umgehen können. Jakobus 5, 15 bis 16. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Gebet löst Dinge aus. Wenn wir auf den Vater hören und ihn fragen, was möchtest du, dass ich bete, wie ich bete, wofür ich beten soll, was hast du dir zurechtgelegt für diese Situation? Wenn wir so beten und an eine Situation herangehen, die uns überfordert, ist es möglich, dass tatsächlich dieses Gespräch mit dem Himmel, Himmel auf die Erde bringt. Glaubst du das? Es ist möglich, dass Gebete ganze Leben, Nationen verändert werden können. Durch Gebet. Es ist möglich, dass ich verändert werde durch Gebet. Es ist möglich, dass Wunder geschehen durch Gebet. Ich glaube, man müsste nicht viel mehr predigen oder argumentieren, warum wir beten sollten, warum es gut ist zu beten. Mit Gebet laden wir den Himmel ein, den Raum in uns einzunehmen und um uns herum einzunehmen. Wer sich die Zeit nimmt, mit dem Vater Zeit zu verbringen und sich auch zurückzieht, um zu beten, wird mit Gottes Gegenwart erfüllt. Ich finde das einfach ganz wunderbar, dieses Privileg, das wir haben, diese Waffe, dieser Zugang, diese Chance, die wir haben, zu beten. Gott freut sich auf unsere Gebete, er wartet auf unser Gespräch mit ihm, er wartet darauf, zu uns zu reden, er wartet darauf, durch ein Gebet etwas auszulösen, was er sich im Himmel schon lange zurechtgelegt hat, für irgendjemand, für dich oder jemanden um dich herum. Ich glaube, es lohnt sich zu beten. Amen. Ja, da höre ich auf. Das war ein gutes Amen aus dem Ecke dort. Finde ich gut. Irgendwann kommt dann noch die Fortsetzung, wenn es um Gebetserhörungen geht. Wo es dann um Gebetserhörungen geht. Ich möchte kurz für euch beten. Himmlischer Vater, wow, es ist so schön, dass wir dich Vater nennen dürfen. Vater. Danke, dass wir als Kinder kommen können, als Söhne und Töchter. Danke, dass wir, Herr, von dir wissen dürfen, du bist ein guter Vater, der Beste, den es gibt. Nichts an uns ist unbedeutend für dich. Alles ist dir wichtig an uns. Nichts um uns herum ist unbedeutend. Die ganze Welt ist dein Augapfel. Du sehnst dich, deinen Himmel auf die Erde zu bringen. Und ich bitte dich für uns um eine Offenbarung in den nächsten Tagen zum Thema Gebet, Herr, die sich wirklich in uns hineinbrennt. Bitte dich, dass du uns hilfst, Herr, dieser Sehnsucht, die wir gerade jetzt empfinden, nach dem Gebet, nach dem Gespräch mit dir, dass wir dieser Sehnsucht nachgeben und dich suchen können und uns die Zeit nehmen und den Glauben haben, die Erwartung haben, dass unser Gebet wirklich etwas auslöst. In uns und in der Welt. Danke vielmals, dass du uns hilfst, Heiliger Geist. Mit dem Eindruck, den uns im Herzen ist, wirklich durch die nächste Woche zu gehen und daran festzuhalten. Danke, dass du zu unseren Herzen gesprochen hast. Wir wollen es als Schatz bewahren in uns. Hilf uns dabei, in Jesu Namen. Amen.